Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zu dieser letzten Regierungspressekonferenz der Ampelregierung. Ich begrüße den Regierungssprecher Steffen Hebestreit und ich begrüße die Sprecherinnen und Sprecher der Bundesregierung. Wir haben keine aktiven Mitteilungen der Bundesregierung, also fangen wir gleich mit Ihren Fragen an. Wer möchte beginnen? Fangen wir mit Herrn Fechner an.
Vielen Dank, Fechner, DTS. Herr Hebestreit, freut sich der Bundeskanzler auf morgen?
Also erstmal freut sich der Bundeskanzler auf heute Abend, den feierlichen Zapfenstreich, heute Abend im Verteidigungsministerium. Und morgen blickt er sicherlich mit einer gewissen Gespanntheit. Er hat ja angekündigt, dass er seinen Nachfolger im Amt wählen wird. Das ist, glaube ich, auch nicht ganz üblich in der Geschichte der Bundesrepublik. Und ansonsten, glaube ich, diejenigen, die das die Gelegenheit hatten, ihn am Freitag in Hannover beim Kirchentag zu sehen und zu hören, haben, glaube ich, da einen sehr aufgeräumten und mit sich im Reinen befindlichen Bundeskanzler erlebt. Und das ist auch mein Eindruck, den ich in den letzten Wochen von ihm gewonnen habe.
Nachfrage, hat der Bundeskanzler denn dann sein Büro schon geräumt?
Das Büro ist auf jeden Fall, ich überlege, wann ich das letzte Mal da war, weil ja jetzt noch ein Feiertag war und wir in Hannover waren, aber da standen schon sehr viele Kisten. Also ich gehe sicher davon aus, dass wenn das morgen so sich vollzieht, wie wir das alle uns vorstellen, dass der künftige oder der neue Bundeskanzler dann in ein sehr aufgeräumtes Büro einziehen kann.
Das weitere Fragen zum Komplex Freude des Bundeskanzlers.
Wir können es erweitern, Emotionen des Bundeskanzlers.
Emotionen des Bundeskanzlers.
Das sehe ich nicht. Dann ist Herr Warwick dran beim neuen Thema.
Ja, Frage ans Innenministerium. Das BMI hat am 2. Mai im Zusammenhang des Gutachtens über die AfD auf X verneint, dass das Bundesamt für Verfassungsschutz gegenüber dem BMI weisungsgebunden sei. Die Einstufung sei nach neutraler Prüfung und ohne politischen Einfluss erfolgt. Da würde mich zunächst interessieren, stellt sich das BMI wirklich auf diese Position, dass das BFV als nachgeordnete Behörde dem BMI nicht weisungsgebunden sei?
Die Bundesinnenministerin hat entschieden, der eigenständigen und neutralen fachlichen Prüfung des Bundesamts für Verfassungsschutz zu folgen, was das Gutachten zur Einstufung der AfD angeht, um auch nur den Anschein einer politischen Einflussnahme auf dieses Gutachten zu vermeiden. Deshalb ist keine Prüfung des BMI und sind insbesondere keine Änderungen durch das BMI erfolgt. Und in dem Zusammenhang ist auch dieser Post in den sozialen Medien zu sehen.
Zusatz? Ja, dann noch eine grundsätzliche Verständnisfrage. Jetzt gilt es ja eher als unüblich, dass man buchstäblich in den letzten Amtstagen noch entsprechende Schritte mit solchen Auswirkungen beschließt oder verkündet. Vor diesem Hintergrund würde mich noch interessieren, war dieser Schritt denn abgesprochen mit Herrn Merz und Ihrem Nachfolger Dobrindt?
Also die Bundesinnenministerin hat sich am Freitag ja dazu geäußert, sowohl in einem Statement als auch dann abends im ARD-Brennpunkt. Wir haben immer gesagt, dieses Gutachten wird veröffentlicht, oder nicht das Gutachten selber, aber das Ergebnis der Prüfung wird veröffentlicht in dem Moment, wo es bei uns im BMI vorliegt. Das ist am 23.04., also letzte Woche Montag, der 23.04. war es nicht, also letzte Woche Montag ist dieses Gutachten bei uns eingegangen und wir haben es dann am Freitag in seinem Ergebnis kundgetan. Frau Ministerin Faeser hat am Freitagmorgen sowohl den wahrscheinlich künftigen Bundeskanzler Herrn Merz als auch ihren wahrscheinlichen Amtsnachfolger Herrn Dobrindt darüber informiert und sich darüber auch ausgetauscht.
Herr Rusch dazu?
Ja, das Verfassungsschutzgutachten der AfD ist als Verschlusssache eingeordnet. Allerdings wurde es manchen Medien durchgestochen. Wenn man auf die Wählerzahlen der AfD blickt und die aktuellen Umfragen, könnte diese Intransparenz unter einem großen Teil der Bürger für Unmut sorgen. Wäre es aus Sicht zur Förderung des gesellschaftlichen Miteinanders nicht besser, den Bericht zu veröffentlichen? Und was spricht aus Ihrer Sicht dagegen? Sowohl an Herrn Harmsen als auch an Herrn Hebestreit.
Ich würde vielleicht anfangen. Also ich kann zum einen nicht bestätigen oder zumindest ganz klar sagen, aus dem BMI beziehungsweise aus dem Bundesamt für Verfassungsschutz ist dieses als Verschlusssache eingestufte Gutachten nicht weitergegeben worden. Entsprechende Medienberichte dazu habe ich gesehen, aber kann die hier nicht bestätigen. Das Gutachten ist eine behördeninterne Einstufung des Bundesamts für Verfassungsschutz und als solche als Verschlusssache eingestuft, unabhängig davon, dass auch öffentliche Erkenntnisse oder öffentlich zugängliche Quellen herangezogen worden, enthält dieses Gutachten Bewertungen und Einschätzungen des Bundesamts für Verfassungsschutz. Und insofern ließe das Gesamtgutachten auf die Arbeit dieses Nachrichtendienstes, also des Bundesamts für Verfassungsschutz, schließen. Und wie Sie wissen, das ist ja auch der Grund, warum wir uns hier grundsätzlich nicht zur Arbeit der Nachrichtendienste äußern, ist diese Arbeit schützenswert, um sie auch in Zukunft so durchführen zu können, dass sie dem gesetzlichen Auftrag der Nachrichtendienste weiter Genüge trägt. Und deswegen ist eine Veröffentlichung weder vorgesehen noch möglich.
Ich habe da gar nicht viel zu ergänzen. Natürlich ist es so, Verschlusssachen sind Verschlusssachen. Und wenn sich daran nicht gehalten wird, ist das ein strafbewährtes Verhalten. Und dann muss dem auch nachgegangen werden.
Kurz und noch eine Nachfrage. Wie kommt dieser Veröffentlichungszeitraum, also dieses wurde ja nicht veröffentlicht, aber die Pressemitteilung dazu, also warum hat sich das so lange hinausgezögert? Man arbeitet ja schon sehr lange an diesem Gutachten.
Ja, auch dazu hat sich ja die Bundesinnenministerin am Freitag mehrfach geäußert. Ich will das jetzt hier gar nicht weiter ausführen, aber vielleicht noch mal darauf hinweisen. Dieses Gutachten umfasst einen längeren Zeitraum, in dem auch die letzten Erkenntnisse eingeflossen sind zu den Landtagswahlen im letzten Jahr, zur Bundestagswahl in diesem Jahr, sowie zu dem Verhältnis der AfD zur inzwischen aufgelösten Jungen Alternative. Und insofern umfasst dieses Gutachten tatsächlich einen Zeitraum, der geht bis eine Woche vor der Veröffentlichung am letzten Freitag.
Herr Warwick, noch dazu. Herr Hermsner, habe ich Sie richtig verstanden, dass Sie kategorisch ausgeschlossen haben, dass dies Durchstechen durch das BMI oder das BfV erfolgte? Und wenn ja, wenn ich Sie da richtig verstanden habe, wie können Sie mit hundertprozentiger Sicherheit ausschließen, dass ein individueller Mitarbeiter dies an die entsprechenden Medien durchgegeben hat?
Also das kann ich natürlich nie ganz ausschließen. Ich kann aber mit Stand von ungefähr 10 Minuten vor Beginn dieser Regierungspressekonferenz sagen, dass das Gutachten weder durchs BMI noch durch das BfV in offizieller Funktion weitergegeben worden ist.
Und Zusatz? Ja, und das Durchstechen von einer Verschlusssache, wird das vom BMI als eine Straftat gewertet und werden da entsprechende Schritte eingeleitet? Gibt es da schon irgendwie Überlegungen oder Entscheidungen?
Also natürlich wird dann geprüft, wenn ein Verdacht besteht, dass Verstöße gegen die Verschlusssachenanordnung vorliegen könnten, wird das geprüft und dem wird nachgegangen, ja.
Hey Leute, kurzer Hinweis. Wir stellen ja alles, was wir produzieren, kostenlos ins Netz. Ohne Kommerz. Wir können das nur, weil ihr unsere finanziellen Supporter seid. Das funktioniert seit Jahren und so soll es bleiben. Jeder Euro zählt, per Überweisung oder PayPal. Schaut einfach in die Podcast-Beschreibung und jetzt geht's weiter.
Herr Steiner.
Dieses, genau. Ich würde gerne auf den außenpolitischen Aspekt zu sprechen kommen, Herr Fischer. Es gab ja eine sehr deutliche Äußerung seitens des Auswärtigen Amtes in Richtung von Marco Rubio, wenn ich es richtig verstanden habe. Wie bewerten Sie denn jetzt mit 2-3 Tagen Abstand die Äußerungen, die aus der US-Regierung zu dem Sachverhalt ja vorgetragen wurden?
Ja, Herr Steiner, vielen Dank für die Frage. An unserer Bewertung hat sich nichts geändert. Wir weisen die von dem amerikanischen Außenminister getroffenen Äußerungen klar zurück und ich kann auch hier nochmal festhalten, dass die darin enthaltenen Unterstellungen jeglicher Grundlage entbehren. Das Bundesamt für Verfassungsschutz hat den gesetzlichen Auftrag, Demokratie und Rechtsstaat vor Extremistinnen und Extremisten und Verfassungsfeinden zu schützen. Das Bundesamt für Verfassungsschutz handelt unabhängig und verhältnismäßig entsprechend seines gesetzlichen Auftrags. Das hat der Kollege aus dem BMI ja auch dargestellt, keinerlei politischen Einfluss auf das neue Gutachten gegeben und die Bewertungen und Maßnahmen können durch unabhängige Gerichte überprüft werden. So ist es ja auch bei der vorherigen Bewertung der AfD als rechtsextremistischer Verdachtsfall von den Gerichten bestätigt worden.
Nachfrage dazu ist ja momentan etwas schwer zu unterscheiden, was offizielle Diplomatie und was irgendwelche Tweets sind. Daher würde ich gerne nochmal nachfragen, ob denn die Kollegen vom State Department auch in irgendeiner Form offiziell auf das Auswärtige Amt zugekommen sind in der Sache?
Ich glaube, wenn der amerikanische Außenminister sich auf seinem offiziellen Account äußert, dann nehmen wir das als offizielle Stellungnahme der amerikanischen Regierung entgegen und haben darauf auf angemessene Art reagiert.
Herr Jess. Frage ans BMI. Eine der Erklärungen von Frau Faeser war ja, dass sie sagte, selbstverständlich werde die AfD vor Gericht dann Zugang zum Gutachten haben, wie in der Vergangenheit auch schon. Das allerdings in der Form von Transparenz zweiter Klasse, denn damit bleibt die Öffentlichkeit, auch die Wählerschaft der AfD ausgeschlossen. Vor diesem Hintergrund, wie bewertet die Bundesinnenministerin das Risiko, dass durch diese Form der nur teilweisen Öffentlichmachung Vertrauensverlust in die Institutionen der Politik weiter schwindet?
Also ich habe ja schon gesagt, warum dieses Gutachten als solches eingestuft ist. Das Bundesamt für Verfassungsschutz hat einen klaren gesetzlichen Auftrag. Und zu dem gehört auch, dass es die Öffentlichkeit zu gegebener Zeit und in gegebenem Maße über seine Erkenntnisse und seine Schlussfolgerungen informiert. Das ist am Freitag passiert. Ich denke, im Rahmen dieser Veröffentlichung und auch der Statements der Bundesinnenministerin wird relativ klar, welche Gründe hinter dieser Einstufung durch das Bundesamt für Verfassungsschutz stehen. Und im Weiteren wird es gerichtliche Überprüfungen geben. Ich habe jetzt zumindest den Medien entnommen, dass die AfD auch Klage eingereicht hat. Und in diesem Zusammenhang wird dann auch über diese gerichtliche Auseinandersetzung Transparenz hergestellt.
Naja, also wenn sozusagen das, was Sie veröffentlicht haben an Begründung als Interpretation des Gutachtens ausreichend wäre, bräuchte man es ja vor Gericht fast auch nicht mehr zu veröffentlichen. Es gibt ja auch die Möglichkeit, unter Wahrung von Geheimhaltungsvorschriften dann eine Veröffentlichung mit geschwärzten Passagen vorzunehmen. Das ist in vielen Fällen schon erfolgt, vor kurzem oder vor einem Jahr etwa, auch in Bezug auf Corona-Protokolle. Erweckt das Bundesinnenministerium in irgendeiner Weise die Veröffentlichung unter Wahrung von Geheimhaltungsvorschriften durch teilweise Schwärzung?
Also mir ist darüber jetzt momentan nichts bekannt. Das ist sicherlich auch eine Frage, die man dann der neuen Bundesregierung beziehungsweise dem künftigen Bundesinnenminister stellen muss. Ich möchte aber vielleicht noch ergänzen, dass natürlich auch die Arbeit des Bundesamts für Verfassungsschutz, auch der als Verschlusssache eingestuften Arbeit, auch durch das parlamentarische Kontrollgremium im Deutschen Bundestag gewahrt ist. Und insofern zu Ihrer Frage nochmal zurückkommen, das ist vielleicht eine, die wir im Laufe der nächsten Tage oder Wochen nochmal uns anschauen unter der neuer Hausleitung. Aber momentan ist mir keine derartige Planung bekannt.
Herr Jung, dazu. Hier beschreite mal zum angesprochenen Tweet von Herrn Rubio. Der de facto AfD-Chef Höcke hatte sich ja auch am Wochenende geäußert in Bezug auf den US-Außenminister und sagte dann am Ende, Zitat, man kann den Angestellten des Verfassungsschutzes nur dringend raten, sich eine neue Arbeit zu suchen. Am Ende wird es wie immer eine Geschichte heißen, mitgehangen, mitgefangen. Wie bewertet das der Bundeskanzler?
Also der Bundeskanzler hat sich dazu gar nicht eingelassen. Zunächst würde ich Herrn Höcke darauf hinweisen, dass es heißt mitgefangen, mitgehangen. Aber das ist nur eine Petitesse. Und ansonsten sind solche Drohungen natürlich absolut unterirdisch und abzulehnen. Und es zeigt aber auch, warum das Bundesministerium des Inneren beziehungsweise das Bundesamt für Verfassungsschutz zu seiner Einschätzung gekommen ist. Und alles Weitere kann man dann vor Gericht klären.
Gibt es weitere Fragen zu diesem Komplex? Das sehe ich nicht. Dann machen wir hier vorne in der ersten Tabelle.
Clara Pfeffer, RTL NTV, vielen Dank. Eine Frage an das Gesundheitsministerium, Frau Grüneberg. Es gab letzte Woche ein Foto aus Bitterfeld mit einer sehr langen Schlange vor einer Augenarztpraxis, das ziemlich für Aufregung gesorgt hat. Die Frage, warum ist die Situation im ländlichen Raum, was die ärztliche Versorgung angeht, immer noch so schlecht und was hätte getan werden müssen?
Dieses Bild ist ja entstanden, weil eine Augenärztin selbst entschieden hat, dass sie nur mit persönlicher Anmeldung die Patienten, die sie künftig behandeln möchte, innerhalb von 2 Stunden vorstellig haben wollte. Wir bewerten hier keine Einzelfälle. Dass die ambulante Versorgung Reformen benötigt, haben wir immer gesagt. Und das wird in der nächsten Legislatur ganz sicher Thema sein.
Dann nochmal eine Nachfrage. Es weist ja doch deutlich darauf hin, wie schlecht die Lage vor Ort ist. Deswegen, warum hat sich so wenig getan? Warum hat sich so wenig verbessert? Und wenn Sie sagen, es braucht Reformen, wie hätten die aussehen müssen?
Wir haben ja einige Gesetzesvorhaben auf den Weg gebracht. Da wäre ein Gesetz zur ambulanten Versorgung mit dabei gewesen, wo auch Wartezeiten geregelt worden wären. Das ist leider durch das Ampelhaus nicht mehr entschieden worden.
Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Das sehe ich nicht. Dann ist Herr Steiner zur Überwachungsgesetzrechnung. Habe ich das richtig zitiert? Gesamtrechnung dran. Ach, Gesamt, steht ja auch. Also dieses Mikrofon.
Dieses Mikro, genau. Ja, Überwachungsgesamtrechnung. BMJ und BMI ahnen wahrscheinlich schon, was kommt. Am Freitag wurde die morgens still, heimlich und leise einfach auf die Websites gepackt bei ihren beiden Ministerien, ohne jeden Kommentar seitens der Hausleitungen oder des Hauses. Ich würde gerne wissen, wie betrachten Sie denn die Ergebnisse der Forscher des Max-Planck-Instituts?
Fange ich mal an fürs BMJ. Also bei der Überwachungsgesamtrechnung handelt es sich ja um eine Studie des Max-Planck-Instituts zur Erforschung von Kriminalität, Sicherheit und Recht. Und es ist durchaus nicht unüblich, dass wir eben solche Studien, die sozusagen nicht im Haus selber erstellt worden sind, nicht ohne Pressemitteilung auf die Website stellen. Wir hatten eine Veröffentlichung ja auch mehr oder minder in Aussicht gestellt. Dass die erst jetzt erfolgt ist, ist regierungsinternen Abstimmungen geschuldet. Aber wir haben uns dazu entschlossen, die jetzt eben noch als geschäftsführende Bundesregierung zu veröffentlichen, da es sich um ein Vorhaben aus dem vergangenen Koalitionsvertrag handelt. Und ob bzw. welche Schritte daraus jetzt gezogen werden, ist dann eine Entscheidung, die zukünftige Bundesregierung treffen muss.
Dem habe ich nichts hinzuzufügen.
Dann Nachfrage dazu, die Überwachungsgesamtrechnung. Wenn ich den Forschungsbericht Band 1 richtig verstanden habe von den 3 Bänden, dann ist es ja so, dass die Forscher durchaus das Problem hatten, dass sehr viele Daten schlicht und einfach gar nicht zur Verfügung stehen zu den tatsächlich durchgeführten Überwachungsmaßnahmen. Wie erklären Sie sich das?
Also wie gesagt, der Bericht steht erstmal so für sich als Bericht einer unabhängigen Forschungsstelle. Und welche Schlussfolgerungen da jetzt daraus gezogen werden oder ob Schlussfolgerungen daraus gezogen werden, das ist eine Entscheidung, die wir jetzt hier als geschäftsführende Bundesregierung nicht mehr kommentieren.
Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Das sehe ich nicht. Dann ist Herr Jung dran am neuen Thema.
Ja, ich wollte zu Gaza den potenziellen Völkermord kommen. Herr Fischer, das israelische Kabinett hat jetzt am Montag die Einnahme des kompletten Gazastreifens beschlossen. Das würde unter anderem bedeuten, dass Hunderttausende Palästinenser nach Südgaza vertrieben werden müssten. Die Situation würde noch sich weiter verschlechtern. Wie reagiert die Bundesregierung?
Herr Jung, wir haben ja regelmäßig über die wirklich dramatische Situation in Gaza gesprochen. Unsere Haltung ist, dass wir an alle Parteien appellieren, auf Verhandlungen über eine Waffenruhe und Geiselfreilassung zu setzen. Der Einfuhrstopp für humanitäre Hilfe muss endlich aufgehoben werden. Die Hamas muss endlich die Geiseln freilassen. Nur so lässt sich das Überleben der Geiseln und auch der Menschen in Gaza sichern. Und ein belastbarer Frieden kann nur durch Verhandlungen und ein Ende des Leids der Zivilbevölkerung sowie in der Tat die Freilassung der Geiseln herbeigeführt werden. Die Medienberichte, die Sie angesprochen haben, dass es um eine Eroberung des Nordens von Gazas gehen soll, sind sehr besorgniserregend. Sie wissen, der Abzug der israelischen Armee war Teil des Abkommens zur Freilassung der Geiseln und des Waffenstillstands und ebenfalls wichtig für den Wiederaufbau. Und ich will nur noch einmal daran erinnern, dass die G7 bereits sich 2023 eindeutig geäußert haben und eine Besetzung Besiedlung und Verkleinerung des Territoriums von Gaza abgelehnt haben und auch betont haben, dass es keine Lösung über die Köpfe der Palästinenserinnen und Palästinenser hinweg geben darf. Gaza gehört den Palästinenserinnen und Palästinenserinnen. In diesem Sinne würden wir eine dauerhafte Besatzung ablehnen.
Was folgt denn jetzt daraus, außer diesen Appellen? Und könnten Sie nochmal sagen, wer sich jetzt von den beiden Seiten bisher nicht an diesen Ceasefire-Deal gehalten hat? Naja. Also gerade in Bezug auf Geiselfreinahme, Freigabe, Aushungern der Bevölkerung, Abzug der Truppen?
Naja, wir haben gesehen, solange die erste Phase des Waffenstillstands in Kraft war, hat sie auch funktioniert. Wir alle wissen, dass es dann Verhandlungen über eine Verstetigung dieses Waffenstillstands geben sollte, die bislang gescheitert sind. Und deshalb rufen wir alle Parteien dazu auf, ernsthaft die Bemühungen für eine Waffenruhe, für eine Geiselfreilassung und für die Wiederaufnahme der humanitären Hilfe jetzt fortzusetzen.
Dann machen wir dazu Herr Jessen, dann hier vorne und dann machen wir Jeckel. Jessen. Eines der sogenannten Papamobile des verstorbenen Papst Franziskus wird jetzt umgerüstet in ein Fahrzeug, mit dem vor allem erkrankte Kinder behandelt werden können und nach Gaza geliefert. Das ist eine Aktion mit sehr hohem Symbolwert. Gibt es aus Ausrüstungsgegenständen, über die die Bundesregierung verfügt, sei es technisches Hilfswerk, sei es Bundeswehr, ähnliche Fahrzeuge, die man entsprechend umwidmen, umrüsten könnte und ebenfalls für humanitäre Hilfe nach Gaza schicken könnte?
Ja, das Problem scheint mir derzeit nicht zu sein, dass es keine Fahrzeuge für humanitäre Hilfe gibt. Die humanitäre Hilfe stapelt sich ja in den Lagern rings um Gaza herum. Und es stehen auch Lastwagen zur Verfügung, um diese nach Gaza zu fahren. Insofern bleibt es bei dem Appell, die Blockade Gazas aufzuheben und endlich wieder humanitäre Hilfe zu den Menschen zu lassen. Und im Übrigen würde ich auch nochmal darauf hinweisen, dass die Bundesregierung oder Deutschland ja mit der größte Geber humanitärer Hilfe für die Menschen in Gaza ist.
Ja, das ist bekannt, haben Sie auch häufiger schon gesagt. Ich habe mich ja bezogen auf die konkrete Aktion des Vatikans. Offenbar haben die keine Schwierigkeiten, dieses umgerüstete Papstfahrzeug dann nach Gaza zu bringen, so jedenfalls aktuelle Berichterstattung. Wäre es nicht dann eben über Appelle hinaus auch eine materielle Aktion, wenn die Bundesregierung sagt, das machen wir auch, dem schließen wir uns an?
Also sagen wir, sind die Details dieser Aktion nicht bekannt. Also nach dem, was Sie sagen, erschließt sich mir daraus, dass es sicherlich eine schöne, aber vor allen Dingen symbolische Aktion ist. Ein Papamobil wird ja die humanitäre Lage in Gaza nicht verändern. Entscheidend ist doch, dass jetzt massenhaft humanitäre Hilfe nach Gaza kommt. Und daran arbeiten wir und dafür setzen wir uns ein.
Dann machen wir den Mitarbeiter.
Herr Fischer. Sieht die Bundesregierung, Herr Heberstreit, dass das die Netanjahu-Politik genau das Gegenteil erwägt, nämlich die Stärkung von Hamas und nicht die Schwächung von Hamas? Hamas wird nie die Geiseln lebend und tot zurückgeben.
Aber genau daran arbeiten wir ja, dass es eine Waffenruhe gibt, die dann dazu führt, dass die Geiseln freigelassen werden können. Und ich erinnere daran, dass es ja schon mal zwei Phasen gegeben hat, in denen viele Geiseln freigelassen wurden. Jetzt geht es darum, dass die letzten Lebenden, aber auch die getöteten Geiseln freikommen, bis sie nach Israel zurückgebracht werden.
Frau Jeckel.
Dankeschön. Inzwischen für die Taz, nicht mehr für ND. Die Frage richtet sich sowohl an das AA als auch dann an das Bundeskanzleramt. Würden Sie mit Blick auf die deutsche Israel-Politik in der vergangenen 3 Jahre irgendwelche Versäumnisse einräumen? Hat Deutschland irgendwelche Fehler gemacht?
Solche Fragen haben wir ja häufiger und das ist immer eigentlich Ihre Aufgabe und das machen Sie ja auch, Fehler und Versäumnisse zu artikulieren. Aufgabe der Politik ist immer zwischen dem Wünschenswerten, dem Notwendigen und dem Möglichen zu unterscheiden. ich würde sagen, eine gewisse Frustration auch in dieser Bundesregierung über die Entwicklung im Nahen Osten, insbesondere im Konflikt Israels mit Gaza, ist sicherlich zu spüren. Aber mir liegen jetzt keine Bilanzen vor oder sagen, das hätte man so anders oder besser oder anders und schlechter machen sollen. Und insofern, glaube ich, bleiben wir bei der bewährten Aufgabenteilung.
Da haben wir, glaube ich, ein unterschiedliches Verständnis von Politik. Ich persönlich würde mir von der Bundesregierung wünschen, dass sie Resümee zieht und auch eingesteht, wenn sie selbst sagt, sie hat Fehler gemacht.
Herr Fischer, haben Sie Ergänzung?
Ich habe dem, was der Regierungssprecher gesagt hat, nichts hinzuzufügen.
Dann ist Herr Jung dran.
Ich wollte mal zu den humanitären Aspekten kommen und was Konkretes fragen. Ich probiere es mal bei Herrn Fischer. Es geht um das humanitäre Schiff Conscience der Freedom Flotilla Coalition. Das wurde allem Anschein nach von israelischen Drohnen im Mittelmeer kurz vor dem Wochenende angegriffen. Ich habe bisher noch nichts von der Bundesregierung zu diesem ungeheuerlichen Vorfall gehört. Unter anderem sollten ja, Hilfslieferungen nach Gaza gebracht werden. Warum äußern Sie sich denn nicht dazu? Gerade weil ein EU-Land wie Malta dieses Schiff jetzt blockiert, weil es nicht in den Hafen kann.
Herr Jung, das mag daran liegen, dass Sie uns noch nicht gefragt haben. Aber ganz grundsätzlich ist der Beschuss eines zivilen Schiffes natürlich inakzeptabel und zu verurteilen. Und der Vorfall muss vollständig aufgeklärt werden. Aber sehen Sie es mir nach, zu den genaueren Umständen des Angriffs ist mir liegen mir keine genaueren Informationen vor.
Wer soll das aufklären? Wieder Israel, wie immer. Und wissen
damit
Sie,
würden Sie ja schon unterstellen, dass Israel den Angriff durchgeführt hat.
Wenn Sie sich die Beweislage angucken, dann ist das ziemlich deutlich. Wissen Sie denn von Deutschen auf diesem Schiff, haben sich die NGOs bei der Bundesregierung beim Auswärtigen Amt gemeldet? Sie haben sich ja öfter, wenn es um NGOs geht, gerade in Sachen Seenotrettung, immer wieder sehr aktiv mit den NGOs ausgetauscht. Greta Thunberg sollte ja auch auf dieses Schiff kommen.
Also nach meiner Kenntnis aber haben sich bislang keine deutschen Staatsangehörigen beim Auswärtigen Amt oder bei unserer Vertretung in La Valletta gemeldet und gesagt, dass sie auf diesem Schiff fahren.
Eine letzte Frage.
Setzen Sie sich denn dafür ein, dass Malta dieses Schiff in den Hafen lässt?
Ich wusste bislang nicht, dass Malta das Schiff nicht in den Hafen lässt. Ich glaube, das ist eine Frage, die wir uns auch genau anschauen müssen. Das setzt natürlich bestimmte Dinge auf Seiten des Schiffes auch voraus. Von daher sehen wir mal.
Herr Warwick.
Herr Fischer, kurz vor Amtsende, beziehungsweise Amtsende ist ja nicht, aber könnten Sie noch mal kurz uns mitnehmen, wie die rechtliche, völkerrechtliche Verordnung aussieht von Deutschland in Bezug auf den Gazakrieg und die Unterstützung für Israel? Also es läuft ja, glaube ich, nach wie vor das Verfahren von Nicaragua vor dem Internationalen Gerichtshof. Deutschland hat auch relativ klar Position bezogen in Bezug auf die Klage Südafrikas. Genau, wenn Sie uns da kurz das Resümee geben könnten.
Das Resümee ist ganz klar. Deutschland steht auf der Seite des Völkerrechts.
Herr Jessen. Herr Fischer, ich glaube, genau heute in einer Woche wird Israels Staatspräsident Isaac Herzog den Bundespräsidenten besuchen. Anschließend gibt es einen Gegenbesuch. Steinmeier fliegt nach Israel. Sind in dem Kontext des Gespräches auch Gespräche mit Vertretern des Auswärtigen Amtes geplant?
Was am Rande der Gespräche stattfindet und von Seiten des Auswärtigen Amtes stattfindet, müssen Sie dann die neue Bundesregierung fragen.
Solche Gespräche werden, wenn dann ja, meistens vorbereitet und nicht erst ein, zwei Tage vorher. Deswegen frage ich Sie.
Das stimmt, ja. Herr Jessen, aber sozusagen verantwortlich für die deutsche Außenpolitik wird auch ab morgen die neue Bundesregierung sein und dementsprechend obliegt es bei Terminen, die dann in der Zukunft liegen und für die zukünftige Bundesregierung verantwortlich ist, auch nicht mir darüber zu informieren. Im Gegenteil, das wäre grundfalsch.
Ja, wenn ich aber dann die Nachfrage noch stellen darf, können Sie etwas sagen, ob der Beamtenapparat des Auswärtigen Amtes, der ja im Amt bleiben wird und arbeiten wird, dabei ist, Inhalte für ein mögliches Gespräch mit Herrn Herzog vorzubereiten?
Herr Jessen, Sie wissen doch, dass Reisen des Bundespräsidenten immer auch vom Auswärtigen Amt vorbereitet werden. Und Sie können davon ausgehen, dass natürlich auch diese Reise des Bundespräsidenten durch die Kolleginnen und Kollegen im Auswärtigen Amt, aber auch in anderen Ministerien, genauso wie im Bundespräsidialamt, vorbereitet wird. Welche Termine es am Rande gibt, in der Tat, da bitte ich um Ihr Verständnis, muss dann die zukünftige Bundesregierung bekannt geben.
Herr Jung dazu.
Vielleicht noch mal letztes Mal, weil Frau Jeckels ja auch schon es probiert hatte. Es kann ja sein, dass in ein paar Monaten Den Haag den Krieg in Gaza als Völkermord bewertet. Hat die Bundesregierung eigentlich juristisch prüfen lassen, welche Minister, welche Stellen in der Bundesregierung dann Konsequenzen zu befürchten hätten, weil dann ja Deutschland Mittäter an diesem Völkermord wäre? Können Sie uns sagen, wer dafür juristisch habhaft werden würde?
Herr Jung, Sie spekulieren einmal mehr, das können Sie gerne machen, aber wir haben unsere völkerrechtliche Sichtweise ja umfänglich in den verschiedensten Verfahren vorgelegt und dazu stehen wir natürlich.
Das ist klar, aber die konkrete Frage ist, wer ist völkerrechtlich juristisch vertreten? Also wer ist die Vertretung Deutschlands? Wer würde denn da habhaft gemacht werden? Nur der Kanzler, auch die Außenministerin, alle, die die Unterstützung mitgetragen haben?
Herr Jung, ich verstehe Ihre Frage nicht. Es ist ein laufendes Verfahren und wir lassen dieses Verfahren jetzt seinen Gang gehen.
Frau Jeckels.
Wenn Deutschland hinter dem Völkerrecht steht, müsste Deutschland nach dem Gutachten des IGH von vergangenem Jahr jegliche Unterstützung Israels aussetzen, die illegale Besatzung der palästinensischen Gebiete aufrechterhält. Ist das denn passiert?
Ja, wir setzen uns dafür ein, dass wir setzen uns, wie Sie wissen, für eine Zwei-Staaten-Lösung ein, die dazu führt, dass die Besatzung des Westjordanlands aufgegeben wird.
Zusatz?
Das müsste ja auch bedeuten, dass man die wirtschaftliche Unterstützung für die illegale Besatzung auch aufhört. Da sagte aber der Bundeskanzler, wenn ich mich recht erinnere, er finde diesen Gedanken eklig.
Ich glaube, der Bundeskanzler bezog sich auf zivile Boykottaufrufe gegenüber dem Staat des Israel. Frau Jeckels, wenn Sie zitieren, dann doch nicht aus dem Zusammenhang reißen, sondern im Zusammenhang fassen. So habe ich Sie in den letzten Jahren kennengelernt. Das sollten wir doch auch in den letzten Stunden hier gemeinsam so handhaben.
Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Herr Jung.
Vielleicht noch eine Frage. Herr Fischer, das Auswärtige Amt hatte was zur Pressefreiheit am Wochenende gepostet, unter anderem sich auch auf die getöteten Journalisten in Gaza bezogen, auch Hannah Arendt zitiert, die Hannah Arendt-Initiative. Warum hat das Auswärtige Amt nicht erwähnt, dass Israel diese Journalisten die letzten Jahre getötet hat?
Wir haben uns ja immer wieder auch zur Einschränkung der Pressefreiheit und zur Tötung von Journalistinnen und Journalisten im Gazastreifen geäußert. In dieser Auseinandersetzung jetzt sind in der Tat Journalistinnen und Journalisten durch Israel getötet worden. Das haben wir auch adressiert.
Nein.
Und uns für die Pressefreiheit eingesetzt.
Sie haben nicht gesagt, wer die Menschen getötet hat. Sie haben nur gesagt, dass sie getötet wurden oder dass sie gestorben sind. Darf ich ausreden?
Sie reden gerne aus.
Warum haben Sie nicht den Täter genannt? Jetzt gerade schon, auf Nachfrage. Warum nicht, wenn Sie dazu Stellung beziehen?
Herr Jung, wenn Sie unsere Äußerungen der letzten Monate und Jahre Revue passieren lassen, werden Sie auch feststellen, dass wir das immer wieder getan haben.
Gibt es weitere Themen zu dem Komplex? Das sehe ich. Anderes Thema. Und dann ist jetzt der Ratz dran.
Ist das Ihr Mikrofon? Ja. Vielen Dank an das AA, Herr Fischer. Es gab am Freitag ja offenbar ein Treffen der E3 mit iranischen Regierungsvertretern. Am Samstag wurde ein geplantes Treffen zwischen den USA und dem Iran abgesagt. Können Sie uns aktuell auf den Stand bringen der Gespräche mit der Regierung in Teheran?
Ich habe Ihnen dazu nichts mitzuteilen, außer dass wir natürlich das iranische Nuklearprogramm mit großer Sorge sehen.
Weitere Fragen dazu? Das sehe ich nicht. Dann ist jetzt die Kollegin Holl am neuen Thema dran. Bitte schön.
Herr Bestreit, ich habe Sie am Freitag oder am Mittwoch auch gefragt. Wie viele Reisen haben Sie durch diese Jahre neben dem Bundeskanzler gemacht? Wie viele? Und was haben Sie daraus als...
Ich habe darauf geantwortet, wir haben das nachgetragen, am Ende der Pressekonferenz, vielleicht waren sie nicht mehr da, es waren 125, wobei wir die Reisen so gezählt haben, dass
Reisen, die mehrere Länder umfasst haben, als eine Gesamtreise gezählt wurde. Aber es waren schon einige.
Und jetzt, Sie machen jetzt nicht weiter und Sie haben gesagt, Sie würden jetzt Urlaub nehmen. Und gibt es Perspektive für die Zeit danach für sich? Und wie ist es dieser Wechsel, wenn Sie jetzt aus der Hintergrund der Politik auch wieder vor der Politik widerstehen? Also,
ich hoffe immer, dass es eine Perspektive gibt, aber ich habe hier nichts irgendwie mitzuteilen. Ich habe das sehr gerne gemacht, das sagen wir vielleicht noch mal am Ende. Und ansonsten hat der Bundeskanzler am Freitag etwas gesagt, was mir ganz gut gefallen hat in Hannover beim Evangelischen Kirchentag. Er hat gesagt, er sei einer von 84 Millionen. Und das ist gut, wenn man das, bevor man ein Amt hat, sich klar macht, dass man es nicht vergisst, während man das Amt hat, dann fällt es auch, wenn man das Amt nicht mehr hat, nicht so schwer.
Der Kollege dahinter. Direkt dazu.
Ja? Oder wenn wir den Komplex ans Ende stellen?
Naja, am Ende werde ich was sagen und dann wird auch der Staatssekretär die Gelegenheit haben, ein paar Worte zu sagen. Aber dann gibt es keine Fragen mehr. Wenn Sie noch eine Frage haben, stellen Sie sie jetzt.
Ja. Genau, zielt auch in Richtung Bilanz, aber es ist immer schwierig, selbst Bilanz zu ziehen. Dann deswegen vielleicht so, jetzt hat Ihnen Friedrich Merz die Gelegenheit geraubt, zum dritten Mal diesen Spitzengag mit dem Vornamen zu machen, weil der Ihr Nachfolger ja nur Stefan heißt.
Abwarten.
Okay. Aber was würden Sie ihm denn, der ja jetzt nicht aus Berlin kommt, um Ihnen nachzufolgen, mit auf den Weg geben, was Sie in den 3 Jahren gelernt haben, was Sie vorher noch nicht wussten?
Also mein Gefühl ist immer, dass man, also Ratschläge sind immer auch Schläge, wenn man sie öffentlich erteilt. Insofern werde ich heute Nachmittag mit Stefan Cornelius einen ausführlichen Kaffee trinken und all das, was ich ihm mitteilen möchte, dann mitteilen. Ich glaube, ich habe das am vergangenen Mittwoch hier schon gesagt. Das ist ein anderer Beruf als Journalist. Das hilft, vorher Journalist gewesen zu sein. Es ist jetzt keine unabdingbare Voraussetzung, aber es hilft sicherlich. Aber es muss auch klar sein für einen selber und auch für die Kolleginnen und Kollegen, dass man eben nicht Journalist ist, sondern eben Regierungssprecher. Und die Umstellung ist keine ganz so einfache.
Herr Rusch dazu.
Ja, weil es ganz gut passt jetzt, Herr Hilbestreit, das ist ja Ihre letzte Regierungspressekonferenz. Ihre Stellvertreterin, Frau Hoffmann, fragte sich bei ihrer letzten Regierungspressekonferenz, ob man mit der Kommunikation als Regierung, aber auch als Journalisten die Menschen im Land so erreicht, wie man sich das wünscht. Und sie sagte wörtlich dann auch noch, also sie fragte wörtlich, begleitet uns der politische Journalismus so fair, so kritisch, wie das auch einer guten Regierungsarbeit zuträglich ist? Jetzt meine Frage an Sie. Schließen Sie sich der Kritik Ihrer Kollegin an? Und was verstehen Sie unter einem fairen, kritischen politischen Journalismus?
Also ich glaube, das sind die Worte von Christiane Hoffmann und das ist ihre Bilanz, die stehen für sich. Und meine Bilanz und meine Worte werde ich am Ende dieser Pressekonferenz kurz umreißen. Grundsätzlich habe ich wenig Anlass, mich zu beschweren.
Noch weitere Fragen an bilanzmäßig. Herr Ichner.
Vielen Dank. Sie hatten in einem Interview gesagt, der Bundeskanzler und Sie wollten das alles in Würde zu Ende bringen. Ist das Ihnen gelungen?
Das ist ja etwas, das habe ich Frau Jeckels zu einem anderen Thema gesagt, das ist ja, müssen Sie ja entscheiden. Ich finde, es hätte schlimmer kommen können.
Herr Jung dazu?
Vielleicht meine abschließende Frage. Würden Sie sagen, dass Sie immer die Wahrheit gesagt haben?
Ja.
Nicht einmal gelogen?
Ja.
Herr Rusch nochmal.
Ja, Sie haben sich selbst als Zuversichtsbeauftragter bezeichnet. Warum sehen Sie sich in dieser Funktion als Regierungssprecher?
Nein, das war eine Zusatzqualifikation, die ich mir einfach gegriffen hatte, weil die scheidende Bundesregierung eine ganze Reihe von Beauftragten hatte, aber diesen Posten A nicht vergeben hatte und ich auch keine Beauftragung bekommen habe. Und das habe ich hier in den letzten 3,5 Jahren immer wieder deutlich gemacht, gerade wenn es Fragen gab, die sich ja immer wieder um das Scheitern von möglichen Plänen, Gesetzentwürfen oder Ähnlichem gehandelt haben, gedreht haben, habe ich immer wieder deutlich gemacht, ich als Zuversichtsbeauftragte gehe vom Gelingen aus. Und das hat auch in den Großteil der Themen, die wir da behandelt haben, am Ende sich gezeigt. Das liegt aber auch an den unterschiedlichen Sichtweisen mit dem vollen Glas oder dem halbleeren Glas oder dem leeren Glas. Sie als Journalistinnen und Journalisten müssen in der Regel vom Schlechtesten ausgehen und sich dann uns die Fragen stellen, was machen Sie denn im schlechtesten Fall? Meine Lebenserfahrung zeigt, dass es meistens nicht der schlimmste oder schlechteste Fall eintritt, auch wenn ich bei mancher außenpolitischen Entwicklung in den letzten Jahren da auch eines Besseren belehrt worden bin.
Herr Jessen dazu.
Ja, zum Thema Würde, das ist ja auch ein Konjunktiv. Was würden Sie denn gerne anders gemacht haben?
Ich habe den Running Gag immer, Würde ein Leben im Konjunktiv. Ich habe ja jetzt sehr viel Zeit demnächst und da werde ich mir darüber Gedanken machen.
Ja, aber es werden Ihnen doch bestimmt 1, 2, 3 Sachen einfallen, wo Sie zu sich selber auch jetzt schon sagen können, Mensch Steffen, das hättest du doch eigentlich anders oder besser machen können. Lassen Sie uns doch jetzt schon mal teilhaben.
Herr Jessen, da schätzen Sie mich völlig falsch ein.
Dann machen wir in der Mitte weiter, bitte.
Herr Hebestreit, es endet ja jetzt auch ein bisschen dann so eine Ära im Team Scholz, kann man sagen. Sie haben ja, glaube ich, alle im engsten Kreis seit mehr als 10 Jahren und Sie sind ja schon einer der später dazugekommen, dann kann man ja fast sagen, also zusammengearbeitet. Wie ist denn das eigentlich? Gibt es da noch so eine Abschiedssause oder haben Sie sich schon verabredet, dass Sie künftig eine Doppelkopfrunde gründen oder ist es dazu zu früh?
Also ein Großteil derjenigen, die um den jetzt scheidenden Bundeskanzler lange zusammen gearbeitet haben, das ist ja vor allem der Chef des Bundeskanzleramtes, Wolfgang Schmidt, der morgen dann auch sein Amt übergeben wird. Es wird morgen eine Sause im Bundeskanzleramt nachmittags mit dem künftigen Bundeskanzler geben. 30 Minuten. Danach gibt es eine Amtsübergabe im Bundespresseamt und es ist etwas, was ja in dem Team Scholz immer wieder auch kritisiert wurde, dass sie so wahnsinnig vertraulich seien und Sachen nicht erzählen würden und durchstechen würden oder Anteil lassen würden. Und mit diesem Ruf wollen wir doch am Ende nicht aufhören. Also insofern, um den Philosophen Hans Meyer und Fußballtrainer zu zitieren, gehen Sie mal davon aus.
Gibt es noch weitere Fragen? Bitte schön.
Ich würde nur wissen wollen, was werden Sie schon am Mittwoch vermissen?
Die Regierungspressekonferenz, aber die fällt auch aus am Mittwoch. Aber künftige Montags, Mittwochs, Freitags wird sicherlich der Puls regelmäßig um diese Uhrzeit steigen.
Herr Warwick. Entschuldigung, Herr Warwick.
Genau. Sie wurden jetzt immer aufgefordert, Bilanz zu ziehen aus Ihrer Sicht, was Ihre eigene Tätigkeit angeht. Wie sieht denn das Bilanzziehen aus hier hin zum Auditorium? Wie haben Sie denn die 4 Jahre, war die Journalisten und die entsprechenden Fragen hier in der BPK wahrgenommen? Ich frage vielleicht ganz kurz vor dem Hintergrund, dass Sie in einem Interview, es mag 1, 2 Monate zurückliegen, angedeutet haben, dass relativ explizit gesagt haben, dass Sie sich bei einigen Antworten nicht so leicht hätten abspeisen lassen, wenn Sie in der Funktion als Journalist hier gesessen hätten.
Das habe ich gesagt. Ich habe ja auch die Freude gehabt, hier verschiedene Plätze einzunehmen, also sowohl da, wo Sie jetzt sitzen und wo Herr Feldhoff sitzt und wo der Kollege vom Finanzministerium sitzt, da war ich nicht so oft. So, und natürlich, früher war alles immer besser, auch die Zukunft. So, aber ansonsten habe ich da wenig Bilanz zu ziehen. Ich habe das hier immer als sehr bereichernd empfunden und nicht nur durch die sachdienlichen Ergänzungen durch Hans Jessen. Ich bin hier gerne hingekommen und in der Regel auch klüger wieder weggegangen. Und trotzdem ist das eine Veranstaltung, die herausfordernd ist, auch für eine Regierung und ungewöhnlich ist, wenn sie sich jetzt auch wichtigen Alliierten zuwenden und wie dort Pressekonferenzen mit der Regierung abgehalten werden und Zugänge ermöglicht werden oder nicht ermöglicht werden, ist das hier, glaube ich, schon etwas sehr Außerordentliches und sehr Besonderes. Und das ist ein hohes Gut, mit dem man auch gut umgehen sollte. Und ich habe das Gefühl, ich habe hier keinen Grund, mich zu beklagen und tue das auch nicht.
Gibt es noch weitere Fragen, Herrn Nebestreit?
Wenn Sie aus dem Urlaub zurück sind, werden Sie wieder als Journalist in die Bundespressekonferenz kommen?
Das ist eine hypothetische Frage, von deren Eintrittswahrscheinlichkeit ich im Moment überhaupt nichts absehen kann. Ich würde damit im Augenblick nicht rechnen, aber wer weiß, wie das Leben so spielt.
Und wenn Sie jetzt zurückdenken, ist das Ihnen vielmals vorgekommen, dass Sie eine Politik verdächtigt haben, ohne Sie damit einverstanden zu sein?
Ich glaube, meine Aufgabe ist es, die Politik der Bundesregierung hier zu vertreten, und das habe ich immer gemacht.
Bitte schön.
Ja,
Hebestreit, vielleicht auch an Herrn Fischer. Sie haben einiges hinter sich und hoffentlich auch vor sich. Was ist Ihr Traumberuf?
Ja, ich bin da, wo ich immer sein wollte, im Auswärtigen Amt. Und da werde ich ja auch bleiben. Und Sie können davon ausgehen, dass Deutschland hier, aber auch in der Welt zu vertreten, mein Traumberuf ist.
Mein Traumberuf war immer, S-Bahn-Fahrer in Hamburg zu sein.
Das ist eine Lüge?
Nein, das, wenn meine Mutter jetzt hier wäre, würde sie das bestätigen.
Meine würde sagen Polarforscher.
Gibt es weitere Fragen? Ja, das sehe ich nicht. Dann haben wir noch eine inhaltliche Frage zu einem anderen Thema, nämlich Herr Steiner. Die wollen wir nicht unterschlagen.
Ja, ich mache es auch kurz. Ich vermute, die Antwort wird auch kurz. Ich wollte noch mal das BMG fragen, nachdem wir da vergangene Woche keine Gelegenheit mehr zu hatten, angesichts des Terminkalenders und der Regierungspressekonferenzen, die nicht mehr stattfinden konnten, die Sicherheitslücken bei der elektronischen Patientenakte. Das ist ja eines der großen Vermächtnisse des scheidenden Gesundheitsministers Karl Lauterbach. Hält das BMG nach seinen Erfahrungen, die es jetzt auch wieder mit der Gematik gemacht hat, als Umsetzer von Sicherheit für dieses wichtige Projekt, die elektronische Patientenakte für dauerhaft sicher, oder hinterlässt man dort dem Nachfolger einen Scherbenhaufen?
Dazu hat der Minister sich jetzt ganz vielfach geäußert, hat eine Pressekonferenz auch gegeben und eine Pressemitteilung rausgegeben und in vielen Interviews dazu auch Stellung genommen. Dem habe ich nichts hinzuzufügen.
Das heißt, auch die, wie will ich sagen, durchaus differenzierten Äußerungen des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik, die nach den Stellungnahmen des Ministers kamen, haben Sie nicht weiter zum Nachdenken bewogen?
Ich kann Ihnen ja gerne noch mal vorlesen, was der Minister dazu zuletzt gesagt hat. In der Frühphase des EPA-Staats war mit solchen Angriffsszenarien zu rechnen. Ich bin der Gematik dankbar, dass sie auf die ersten Hinweise direkt reagiert und die Sicherheitslücke geschlossen hat.
Frau Grüneberg, Entschuldigung, ich unterbreche Sie sehr ungern, aber ich hatte gesagt, die Sachen, die nach dieser Äußerung des Ministers, das ist sozusagen vorher gewesen, ob danach noch mal darüber nachgedacht wurde.
Wir sind in ständigem Austausch mit dem BSI und mit der Gematik und werden weiter an der elektronischen Patientenakte arbeiten.
Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Das sehe ich nicht. Gibt es noch andere Fragen? Herr Jung.
Nochmal eine letzte Frage zum Thema Völkerrecht, Herr Fischer. Der Bundespräsident hat angekündigt, den mit internationalen Haftbefehl gesuchten Ministerpräsidenten Netanyahu zu treffen bei seinem Rückbesuch in Tel Aviv, beziehungsweise in Jerusalem. Ist das eigentlich mit dem Völkerrecht vereinbar, dass das Staatsoberhaupt Deutschlands, das ja Den Haag verpflichtet ist, einen international gesuchten Mann zu treffen?
Wir sind die Reisepläne des Bundespräsidenten nicht im Einzelnen bekannt.
Seit Tagen öffentlich.
Ich gehe davon aus, lassen Sie mich doch auch einfach ausreden. Aber ich gehe in der Tat davon aus, dass der Bundespräsident den israelischen Ministerpräsidenten treffen wird. Ich kann Ihnen dazu nur sagen, es mag einen internationalen Haftbefehl geben, aber der ist noch gar nicht an Deutschland übermittelt worden.
Ja, aber trotzdem gibt es den ja. Ist das völkerrechtlich legitim vom Bundespräsidenten?
Es gibt keine Aufforderung des Internationalen Gerichtshofs an die Bundesrepublik Deutschland, den israelischen Ministerpräsidenten festzunehmen.
Herr Rusch.
Ja, laut der Vereinigung Reporter ohne Grenzen ist Deutschland jetzt aus den Top 10 der Pressefreiheit rausgefallen, sozusagen, liegt jetzt auf Platz 11. Es geht um Angriffe auf Reporter bei Kundgebungen. Es geht aber auch um Zugang zu Informationen von Behörden und verschiedenen Einrichtungen. Wie bewertet die Bundesregierung die Einschätzung? Und ist es auch Ihre Wahrnehmung, dass es mit der Pressefreiheit schlechter bestellt ist?
Also ich habe jetzt nicht im Konkreten alles rezipiert, aber wenn ich mich richtig erinnere, hat Reporter ohne Grenzen beschrieben, dass es nicht an einer Verschlechterung der Situation in Deutschland gelegen hat, sondern dass ein oder zwei andere Länder noch weitere Fortschritte gemacht haben. Also insofern ist die Lage in Deutschland sehr stabil und gut. Und es gibt aber jetzt ein, zwei Länder, die dann sich quasi vor Deutschland geschoben haben. Und das ist natürlich dann immer der Ansporn auch für künftige Bundesregierungen und jede Verwaltung, da wieder in die Top 10 zu kommen. Aber ich finde, bei 191 Ländern Platz 11 zu sein, ist auch keine ganz schlechte Bilanz. Hm.
Gibt es dazu noch weitere Fragen? Dann gibt es noch dort eine Frage. Bitte schön.
Genau, zu einem weiteren Thema an Herrn Fischer. Wir haben ja gesehen, dass die Wiederholung der Präsidentschaftswahl in Rumänien gestartet ist mit einem Kandidaten, der im ersten Wahlgang 95% der Stimmen bekommen hat, der Vorsitzende der rechtsradikalen Partei AUR. Was steht hier auf dem Spiel?
Naja, für uns ist Rumänien ein wichtiger Partner in der Europäischen Union und in der NATO. Wir haben eine gemeinsame Verantwortung für eine erfolgreiche europäische Zusammenarbeit auf Basis unserer gemeinsamen Werte. Deshalb beobachten wir die Ergebnisse in Rumänien natürlich sehr genau. Die Rumäninnen und Rumänen haben sich gestern an einer demokratischen Wahl geäußert. Das Ergebnis dieser Wahl werden wir wie üblich von dieser Seite nicht kommentieren. Aber klar ist, die Stichwahl findet in 2 Wochen statt. Und über den Ausgang werden allein die Rumäninnen und Rumänen entscheiden. Und es ist ganz klar, dass wir auch weiterhin eng mit Rumänien zusammenarbeiten werden, in der Europäischen Union, in der NATO. Denn wir tragen eine gemeinsame Verantwortung, die umso wichtiger ist, in denen in Europa ein brutaler Angriffskrieg geführt wird.
Gibt es weitere Fragen zu diesem Komplex? Gibt es noch andere Fragen? Das sehe ich nicht. Dann kommen wir jetzt erstmal zum Ende dieser Pressekonferenz und zu ein paar abschließenden Worten. Das ist die letzte Pressekonferenz von Herrn Fischer und auch die letzte Pressekonferenz von Steffen Hebestreit. Sehr geehrter Staatssekretär, lieber Steffen Hebestreit. Ist jetzt soweit, nach 3,5 Jahren, letzte Regierungspressekonferenz. Wir haben uns in den letzten 3 Jahren in dieser Funktion hier gegenseitig gesiezt, weil wir das richtig fanden, weil es unsere Rollen ausgedrückt hat, weil es die Unterschiedlichkeit unserer Rollen betont hat. Abseits dieses Podiums duzen wir uns, weil wir uns seit vielen, vielen Jahren kennen. Deswegen will ich das jetzt auch bei diesen Abschiedsworten so halten. Ich möchte mich heute bedanken für die Zeit, den du und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien hier Rede und Antwort gestanden haben. Manche sehen wir ja, so konnte man es lesen jedenfalls, in neuer Funktion auch in dieser Seite des Podiums wieder. Das ist jetzt ja voraussichtlich das letzte Mal gewesen, dass du hier bist. Wir gehen ja davon aus, dass das morgen nicht schief geht. Ansonsten sehen wir uns vielleicht am Mittwoch. Also sprechen wir darüber, was danach kommt. Du hast ja letzte Woche in einem Podcast schon mal gesagt und eingeräumt, dass du ja noch ziemlich jung bist. Deswegen können wir ja noch gar nicht ausschließen, dass da noch was kommt. Auch wenn du selber gesagt hast, du seist jetzt ausbefördert, was auch immer das heißen soll. Wenn wir auf manche Personen blicken, die dieses Amt des Regierungssprechers vor dir innehatten, kann man sagen, im Zweifel kommt da noch was. Wir haben es ja eben schon gehört, kommt da noch was. Also der ein oder andere Regierungssprecher, der vor Herrn Hebestreit diese Funktion hatte, Chef, hat ja heute Anschlussfunktion. Wir haben das ja eben schon gehört, du bist einer der wenigen, der in diesem Saal quasi fast auf jedem Stuhl gesessen hat. Du bist 7,5 Jahre Mitglied der Bundespressekonferenz gewesen, hast auf der Seite des Saals gesessen. Du warst 3 Jahre Mitglied des Vorstandes der Bundespressekonferenz, hast auf diesem Stuhl gesessen, auf dem ich jetzt sitzen darf, hast versucht, den Überblick zu behalten damals, Namen und Gesichter in Übereinstimmung zu bringen, was für viele die schwierigste Frage ist. Und dann bist du auf die dunkle Seite der Macht gewechselt, zu Olaf Scholz. Erst in sicherer Entfernung zur Bundespressekonferenz, in die Hamburgische Landesvertretung, und dann relativ schnell wieder mit direkter Beziehung zur BPK als Sprecher des Finanzministeriums, auch wenn wir natürlich anmerken müssen, dass die Anwesenheit etwas zu wünschen übrig ließ in den Jahren im Finanzministerium. Aber jetzt, die letzten 3,5 Jahre als Sprecher der Bundesregierung, 254 Regierungspressekonferenzen, 3 Pressekonferenzen mit dem Bundeskanzler, 32 Briefings. Das Leben als Regierungssprecher spielt sich nicht zu unerheblichem Maße auf diesem Sitzplatz ab. Zusammen sind das rund, wenn wir mal von der Stunde ausgehen, 17.400 Minuten oder 290 Stunden oder 12 Tage am Stück. Du hast es ertragen, gemeistert, durchgehalten. Nicht immer, das kann ich eigentlich für jeden Sprecher und Sprecherin hier sagen, sind wir mit den Antworten, die auf unsere Fragen gestellt wurden, zufrieden. So nach 3,5 Jahren, vor 3,5 Jahren habe ich beim Abschied von Steffen Seibert ja gesagt, wir haben es euch nicht immer leicht gemacht, aber das wollen wir auch gar nicht. Unsere Rollen, die des Regierungssprechers und die der Journalistinnen und Journalisten, die über die Regierung berichten, sind nicht immer konfliktfrei, können sie auch nicht. Du hast jedenfalls, wenn ich das so sagen darf, deinen Chef, den Bundeskanzler, immer verteidigt, immer erklärt, immer interpretiert. Dass wir nicht immer verstanden haben, wie man Olaf Scholz jetzt noch eigentlich verteidigen kann. Dass wir auch nach der 3. Erklärung von Olaf Scholz nicht begriffen haben, was er eigentlich meint. Und dass wir für manche Interpretation von Olaf Scholz so gar kein Verständnis hatten, liegt vielleicht an uns.
Mancher hat das dann auch aufgeschrieben und zu den Tugenden eines guten Regierungssprechers gehört dann ja wohl auch, das zu ertragen. Du hast, das muss man ja auch sagen, in der Anerkennung deiner Rolle, die hast du in diesem erwähnten Podcast ja auch geschrieben und eben schon mal, ist es gut, wenn man weiß, was der Journalismus will und dass man selbst weiß, dass man selbst nicht mehr zu diesem Journalismus dazugehört. Das ist das, was wir Pressefreiheit nennen. Das ist die Trennung zwischen dem Journalismus und der Politik. Man muss nicht alles gut finden, was über einen geschrieben oder gesendet wird, aber man darf sich eben auch nicht als Zensor einer freien Presse aufspielen, so wie wir es in manchen anderen Ländern dieser Welt erleben. Wir wollen uns ausdrücklich bedanken heute dafür, dass die Ampelkoalition und anschließend auch die Minderheitsregierung von Rot-Grün an diesem Grundsatz unserer Demokratie immer festgehalten hat, dass auch, wenn es nicht immer angenehm war, die Sprecherin und der Sprecher der Bundesregierung sich hier dreimal in der Woche unseren Fragen gestellt hat. Zum Schluss dann vielleicht noch ein Satz zu dem offenbar seit 2010 geltenden Regierungssprechergesetz, dass man darüber, wenn man uns informiert hätte, hätten wir uns vielleicht manche Peinlichkeit erspart. Das Gesetz gibt ja offenbar eine Verordnung, die sagt, dass der Regierungssprecher Steffen oder Stefan heißen muss. Jedenfalls habe ich persönlich, glaube ich, noch im letzten Jahr hier Regierungssprecher Steffen Sabert begrüßt, dass diese Peinlichkeiten nicht mehr. Wir sollten uns vielleicht demnächst erlauben, die Nachnamen einfach wegzulassen. Lieber Steffen, zum Schluss kommen wir zum Geschenken. Du weißt aus dem Vorstand, in deiner Zeit aus dem Vorstand, dass die schwierigsten Debatten sind. Was schenkt man einem scheidenden Regierungssprecher? Wir haben darauf verzichtet, jegliche alkoholische Darreichung zu übergeben. Was soll dabei auch rauskommen? Hebestreit trinkt sich die Woche schön oder jetzt die Welt. Keine schöne Schlagzeile. Nein, lieber Steffen, du hast einen Hang zu Underdogs. Wissen nicht viele, aber stand schon vor Jahren in der Zeitung und ich meine jetzt nicht Olaf Scholz. Du bist in Frankfurt geboren, aufgewachsen. Deine Liebe aber damals galt den Offenbacher Kickers. Das kann nicht einfach gewesen sein damals.
Bis jetzt nicht.
Die Kickers waren ja einst eine echte Größe im deutschen Fußball. 1970 sogar Pokalsieger. Damit hat dein Verein, meinem Verein, noch etwas voraus. Aber Arminia Bielefeld wird es am 24. Mai lösen, das Problem. Andere Parallelitäten wie den Bundesliga-Skandal 71 lassen wir jetzt mal weg. Aber genau wie für die Alm, für die Bielefelder ist ein besonderer Platz der Biberberg für die Kickers. Das ist heiliger Rasen. Wir wollen dir heute eine Erinnerung an den Biberer Berg schenken. Eine Erinnerung an hoffentlich unbeschwerte Zeiten, als wir uns noch für Dinge begeistert haben und begeistern konnten, die nicht gleich, ohne dass wir gleich jede Konsequenz bedacht haben. Es ist eine nummerierte Lithografie deines Stadions. Nummer 257, also genauso viele Regierungspressekonferenzen und Pressekonferenzen mit dem Kanzler. Und weil wir fanden, dass ein Bild an sich alleine noch nicht so richtig toll ist, hat die aktuelle Mannschaft auf der Rückseite unterschrieben. Für den Edelfan Steffen Hebestreit. Das können wir schon mal schenken.
Sehr schön.
Und weil ein Bild natürlich nicht genug ist, gibt es noch ein weiteres. Das ist allerdings kleiner und auch noch verpackt.
Und auch verpackt.
Das ist nicht ganz so bunt. Es hat aber eine bedeutende Farbe. Es ist nämlich blau. Blau wie diese Wand. Es ist auch die Farbe dieser Wand. Wir wollen sie mitgeben als Erinnerung an eine hoffentlich gute Zeit hier. Wir bedanken uns für eine spannende Zeit und dass du die Bundespressekonferenz in guter Erinnerung wählst.
Schönen Dank.
Hi, hier ist Tyler, ich filme das Ganze.
Hier ist Thilo, ich stelle dir die Fragen.
Hier ist Hans, ich achte aufs Protokoll und stelle fest, wir sind unter drei. Heimliche Info nur für euch.
Gar nicht so heimlich, kann man in den Infos lesen, wie man uns unterstützen kann.
Nämlich per PayPal oder Überweisung.
Weiter geht's.
Wie das so meine Art ist, habe ich mich natürlich nicht vorbereitet. Also ich wusste das zwar die ganze Zeit, dass es die letzte Pressekonferenz ist, aber anders als Mathis Feldhoff habe ich keine vier ausgeschriebenen formulierten Seiten. Im Moment sind das so die für mich die Los Wochos des Dankens. also in vielen Zusammenhängen Abschied nehmen, bei Mitarbeiterinnen, Mitarbeitern, bei Kollegen sich bedanken. Das will ich hier auch genauso handhaben. Und mein erster Dank gilt wirklich den Sprecherinnen und Sprechern der Ministerien hier. Wir haben ja 3,5 Jahre zusammen gesessen. Ihre Fragen, Kommentare, Hinweise nach Kräften versucht zu beantworten. Natürlich waren Sie nicht immer zufrieden mit Ihren Antworten. Ich kann Ihnen ein Geheimnis erzählen. Wir waren auch nicht immer zufrieden mit den Fragen. Aber das ist das Spannungsverhältnis, auf das der Vorsitzende hingewiesen hat. Ich habe sehr am Anfang den Kolleginnen und Kollegen gesagt, wir hier oben in einer ja nicht ganz einfachen Regierungskonstellation wollen nicht Sand im Getriebe der Regierung sein, sondern Öl. Und das haben wir gut, aus meiner Sicht, doch eine Bilanz, ne, ganz gut hingekriegt. Die Streitigkeiten, die sich zwischen den Ministerinnen und Ministern oder anderswo in der Regierung zugetragen haben, die haben wir hier leidlich, auch manchmal zu ihrer Frustration, hier nicht ausgetragen. Insofern, ich weiß, das ist keine Selbstverständlichkeit, bedanke ich mich bei allen, die hier sitzen und denjenigen, die sonst hier auch sitzen und heute nicht hier sind. Das war ganz toll. Der zweite Dank gilt natürlich den Beschäftigten des Presse- und Informationsamtes der Bundesregierung, insbesondere denen der Abteilung 3. Da müssen Sie jetzt durch. Das ist die Abteilung, die die Sprechzettel für uns, für Christiane Hoffmann, für Wolfgang Büchner, von dem ich natürlich auch hier nochmal herzlich grüßen soll, und für mich herstellen, produzieren. Und die haben anders als die Fachabteilung in den Ministerien die Schwäche, dass sie nicht im Kanzleramt sitzen, sondern im Bundespresseamt und sich mühsam die Informationen erst erarbeiten und organisieren müssen. Das ist eine Arbeit, die nicht immer freudvoll ist. Und die Kolleginnen und Kollegen haben dann oft frustriert vom Fernseher gesessen, wenn der Hebestreiter nicht den Sprechzettel vorgelesen hat, sondern so ein bisschen freier vorgetragen hat. Da geht natürlich manches an Botschaft vielleicht auch verloren. Aber insofern bedanke ich mich da ausdrücklich und bei den Stefan Budach stellvertretend, die Chefs vom Dienst, die uns immer wieder begleitet haben. Das dritte ist natürlich bei der Bundespressekonferenz. Das ist ja ein eingetragener Verein, wie das im deutschen Kleingartenwesen auch so ist. Ehrenamtliche Beschäftigung. Und ich weiß, als ich das übernommen hatte, hier auch im Vorstand zu sein, dachte ich, die Arbeit erschöpft sich darin, dass man hier den Conferencier gibt, was tatsächlich Spaß machen kann, wenn man sich an die eherne Gesetz hält, niemanden mit falschem Namen aufzurufen. Aber dass da eine ganze Menge Arbeit dahinter steckt, nicht nur der Bundespresseball, sondern natürlich auch der Verein mit all den Dingen. Angela Wefers ist noch viel länger dabei, als ich das je gewesen bin und macht es trotzdem weiter. Das ist eine tolle Veranstaltung und ohne die Mühe der Kolleginnen und Kollegen hier wäre das auch nicht so möglich. Diese, man muss es einmal noch sagen, weltweit einmalige Veranstaltung. Journalisten laden Regierung ein und die Regierung kommt. Ich glaube, wenn das einmal nicht mehr stattfinden wird, wird es das nie wieder geben. Insofern hegen Sie diesen Schatz sehr, sehr. Und dann bleibt mir es noch, mich bei dem Bundeskanzler zu bedanken. 10 Jahre habe ich intensiv mit Olaf Scholz zusammengearbeitet. Ich bedanke mich. Ich fand seine Regierungszeit deutlich besser, als Sie sie kommentiert haben. Vielleicht werden Historiker das irgendwann noch mal einordnen. Wer von uns näher liegt in dem Urteil, das muss man sehen. Ich bedanke mich für das Vertrauen, das er in mich gesetzt hat und für seine Freundschaft. Das ist mir immer wichtig gewesen, dass das ein sehr gutes und tolles Miteinander war. Und ansonsten bin ich jetzt voller Zuversicht, das bleibe ich, was die neue Regierung anbetrifft, dass sie die Probleme, die anstehen, in sehr, sehr schwierigen Zeiten auch entschlossen und mit gutem Willen angehen wird. Und das ist vielleicht so mein letzter kleiner Nudge nach vielen Jahren Bilanz. Die Rollen sind ja so unterschiedlich, aber man sollte auch neuen Regierungen und neuen Konstellationen immer ein bisschen eine Chance geben, auch in Dinge reinzuwachsen. Da kann man am Anfang mal eine schräge Antwort geben oder ein Fauxpas passieren, aber insgesamt sind diejenigen, die sich für uns engagieren, für unser Gemeinwesen mit hohem Engagement dabei und wollen das Gute. Und ich hoffe, dass das künftig auch so sein wird, dass diejenigen, die nach uns kommen und die, die dann danach kommen, genau das im Sinn haben. In diesem Sinne, ich bedanke mich. Es war mir eine Freude, ein Fest und meistens auch eine Ehre. Auf bald.
Vielen Dank. Das war's für heute. Wir machen jetzt eine kleine Pause, um der neuen Regierung die Gelegenheit zu geben, sich ein bisschen zu sortieren und sehen uns dann hoffentlich mit der neuen Regierung, den neuen Regierungssprecher, am nächsten Montag wieder hier. Schönen Dank.